Portugal, Treffpunkt von Sonne und Atlantik. Ein Beitrag von 280 Countries. Es geht in die schönste Stadt der Welt nach Lissabon, in die Sommerresidenz der Könige von Portugal nach Sintra, zum westlichsten Punkt des eurasischen Kontinents am Capo da Rocca, in den Fischerort Nazaré, in die weiße Stadt Obidos, zum Sitz der Tempelritter in Tomar, in den Wallfahrtsort Fatima und zum Prunkstück der Manuelinik in Batalha. Anreise. Erster bis dritter Tag. Heute brechen wir zu viert zu einer Kurzreise nach Portugal auf. Wir starten in München mit dem Flug LH2170 um 14.30 Uhr und erreichen Lissabon um 16.40 Uhr Ortszeit. Am Ziel empfängt uns dieses wunderbare helle Licht der Stadt. Lissabon. Von der Avenida da Liberdade in die Baixa. Wir nehmen ein Taxi zu unserer Unterkunft. Unser einfaches Garni-Hotel Residencial Alegria liegt am gleichnamigen Platz 100 Meter westlich der palmenbestandenen Avenida da Liberdade, mit Bauten aus der Gründerzeit und im Jugendstil. Die 90 Meter breite und 1276 Meter lange Prachtstraße entstand mit der Stadterweiterung von 1882 bis 1887. Sie beginnt am Praça Marques de Pombal, auch einfach Rotunda genannt, und endet am Praça dos Restauradores. An diesem Platz befindet sich die Hauptpost, das Fremdenverkehrsamt und der Bahnhof Estação do Rossio. Der Platz geht in den Rossio über dem zentralen Punkt der Stadt. Hier stand die Stierkampfarena und es brannten einst die Scheiterhaufen der Inquisition. Auf der Nordseite steht das Nationaltheater anstelle des Palastes des Großinquisitors. Südlich beginnt die Baixa. Nach dem katastrophalen Erdbeben von 1755 forcierte der energische Premierminister Marques de Pombal, von König José I. mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet, den schnellen Wiederaufbau mit einer schachbrettartigen Neubebauung. Quadrate, getrennt durch Längs- und Querachsen, modern gepflasterte Straßen und eine Kanalisation entstanden in der zerstörten Unterstadt. Die Baixa endet am Tejo mit dem Praça de Comércio, wo vor dem Erdbeben von 1511 bis 1755 der zweite Königspalast stand. 1873 wurde der Platz mit dem Arco Monumental und dem Reiterstandbild von Dom José I. ergänzt. Lissabon, die Alfama und das Kastell. Wir verlassen die Unterstadt in östlicher Richtung und gehen leicht bergauf in Richtung Kathedrale. Dabei kommen wir an der Kirche Santo Antonio vorbei. Sie wurde 1767 anstelle des Geburtshauses des heiligen Antonius von Padua errichtet, der 1195 in Lissabon geboren wurde und im romanischen Taufbecken der See getauft wurde. Mit dem Bau dieses Doms wurde schon 1147 begonnen. Im frühgotischen Kreuzgang finden zurzeit römische Ausgrabungen statt. In der Schatzkammer steht der Reliquienschrein des heiligen Vinzenz, dem Schutzpatron von Lissabon. Hinter der engen Kurve an der See weitet sich die Gasse am Miradouro de Santa Lucia. Von diesem Aussichtspunkt haben wir einen guten Blick auf die engen Gassen des ältesten Viertels der Stadt, der Alfama. An den Seiten der Fenster hängen Blumentöpfe, kleine Käfige mit Kanarienvögeln und uns steigt der Geruch gebratener Sardinen in die Nase. Eine Treppe führt hinauf zum Burgtor. Der Burgberg war schon von den Phöniziern im 6. Jahrhundert vor Christus besiedelt. Dann kamen die Römer, ab 714 die Mauren, die hier im 10. und 11. Jahrhundert eine große Burg bauten. Im Jahr 1147 begann der Um- und Ausbau des Castelo de São Jorge als Palast für Don Alfonso I., dem ersten König Portugals. Von der Terrasse genießen wir den grandiosen Blick auf die Ober- und Unterstadt, auf den Tejo und die Brücke des 25. April, die sich am Horizont über den Fluss spannt. Von der Burgmauer geht der Blick nach Osten zum Mosteiro de São Vicente de Fora. Anstelle der ältesten Stadtpfarrei unter Philipp II. Während der spanischen Herrschaft über Portugal im Jahr 1590 im Stil der Spätrenaissance neu errichtet. Im Klosterhof daneben befindet sich die Grablege der Braganzas. Unterhalb der Burgmauer gibt es einige Gassen mit schön gekachelten Hausfassaden. Die Azulejos sind eine typische portugiesische Wandverzierung. Am Covento da Grassa steigen wir in die altehrwürdige Tram 28, durchqueren die Alfama, kurven an der See vorbei, hinunter in die Unterstadt und auf der anderen Seite wieder hinauf in die Oberstadt. Lissabon, das Bairro Alto. Zwei Alternativen führen von der Unter- in die Oberstadt. Der Elevador de Santa Justa wurde 1902 von einem Schüler Gustav Eiffels entworfen. Die Stahlkonstruktion ist 45 Meter hoch, die zwei Kabinen des Aufzugs fassen jeweils 24 Personen. Wir benutzen jedoch am frühen Abend den näher an unserem Hotel gelegenen Elevador da Gloria, eine Kabelbahn von 1885, die zum Miradouro São Pedro de Alcantara hinauffährt. Von diesem Aussichtspunkt hat man den Burgberg in seiner gesamten Ausdehnung im Blick. Hier im Bairro Alto gibt es viele gute und gemütliche Restaurants. Bacalao, der norwegische Stockfisch, ist hier eine der angebotenen Spezialitäten. Lissabon, am Tejo in Belém. Heute Morgen nehmen wir die Tram 15 am Praça da Figueira in der Unterstadt und fahren hinaus in den Vorort Belém. Hier im ehemaligen Restrello-Hafen an der Mündung des Tejo in den Atlantik legte 1497 Vasco da Gama ab, um den Seeweg nach Indien zu finden, und kehrte zwei Jahre später hierher zurück. 1502 erfolgte die Grundsteinlegung des Hieronymus-Klosters durch Manuel I. Die Entdeckung des Seewegs und der nachfolgende Handel machten ihn zum reichsten Monarchen und das kleine Portugal zur Weltmacht. Vasco da Gama und Manuel I. fanden im Kloster ihre letzte Ruhestätte. Für das 300 Meter lange Gebäude wurde eine Bauzeit von 60 Jahren benötigt. Beeindruckend sind das 32 Meter hohe Südportal und der doppelstöckige Kreuzgang. Ein weiteres Bauwerk im manuelinischen Stil und ebenfalls UNESCO-Weltkulturerbe ist der Turm von Belém am ehemaligen Hafen. Er wurde im Jahr 1521 fertiggestellt. Flussaufwärts steht das Denkmal der Eroberer mit Heinrich dem Seefahrer an der Spitze. Es stammt aus dem Jahr 1960. 1966 wurde die 2275 Meter lange Hängebrücke über den Fluss eingeweiht. Sie heißt seit der Nelkenrevolution Brücke des 25. April. Am anderen Ufer ragt Cristo Rey, die Christusstatue aus dem Jahr 1959, mit einer Höhe von 28 Meter auf einem 75 Meter hohen Sockel in die Höhe. Nach Abschluss unserer Besichtigungen gönnen wir uns in der Konditorei neben dem Kloster eine Blätterteig-Sahne-Pastete, die Pastéis de Belém, und einen Galao, bevor wir die Lokalbahn zurück in die Innenstadt nehmen. Der Zug kommt aus den Küstenorten Estoril und Cascais und endet am Cais do Sotre. Das moderne Lissabon, der Expo-Park. 1998 fand in Lissabon die Weltausstellung statt. Am Expo-Gelände entstand die neue Brücke Vasco da Gama, die zweite Querung über den Tejo. 15 Kilometer lang und vom Stararchitekten Santiago Calatrava entworfen. Von ihm stammt auch der Bahnhof Estação do Oriente am Eingang, ursprünglich für den Hochgeschwindigkeitsverkehr geplant. Zwischen dem Bahnhof und dem Fluss liegt ein 350 Hektar großes neues Stadtviertel mit Wohnbebauungen, Parks und Einkaufsmöglichkeiten. Höhepunkte sind der Park der Nationen, das Centro Vasco da Gama, das Ossinario, der portugiesische Pavillon, der atlantische Pavillon, die Praça Sony und die Gärten am Tejo-Ufer mit Wasserbecken. Die Expo stand unter dem Motto »Die Ozeane, ein Erbe für die Zukunft«. Burgen und Schlösser in den Hügeln von Sintra. Vierter Tag, 176 Kilometer. Wir holen unseren bei der Tour vorgebuchten Mietwagen im Stadtbüro ab. Es ist diesmal ein Kombi, ein schwarzer Renault Megane, da wir zu viert mit Gepäck unterwegs sind. Wir fahren auf der Autobahn A5 in westlicher Richtung und erreichen eine halbe Stunde später die Hügel von Sintra. Die Gegend gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das kleine Städtchen im Grünen mit schmucken Villen und Fachwerkhäusern schaut so gar nicht portugiesisch aus. Hoch über dem Ort auf einem Felskamm sehen wir die Ruinen der Maurenburg. Mitten im Ort steht der Paco Real, die königliche Sommerresidenz aus dem 14. Jahrhundert. Die großen, konisch geformten Küchenschornsteine stammen aus dem 18. Jahrhundert. Auf einer Felsspitze ragt der Palacio da Penha hervor. Er wurde von 1839 bis 1850 von Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha, dem Gatten der portugiesischen Königin Maria II. Da Gloria und dem späteren König, als Märchenschloss in einem Mischstil aus deutschen und portugiesischen Elementen erbaut. Umgeben ist der Palast von einem märchenhaften Park von 270 Hektar Größe mit Rosengärten, Fahnen, japanischen Pinien, chinesischen Eiben, Teichen und dem Aussichtspunkt Königinnenthron am Fuß eines Felsplateaus mit Ausblick auf das Schloss, den Atlantik und die Tejo-Mündung. Der westlichste Punkt des Kontinents, Capo da Rocca. Nach einem Spaziergang im Park geht es für uns weiter zum westlichsten Punkt auf einen 140 Meter hohen Felsvorsprung, dem Capo da Rocca mit einem markanten Leuchtturm. Die Weiße Stadt Obidos. Die Weiße Stadt Obidos ist unser nächstes Ziel. Durch das mit Azulejos verzierte Tor gelangen wir in das von einer Stadtmauer umgebene Städtchen. Kruppsteingepflasterte Straßen, weiß gekalkte Häuser mit blauen und gelben Fenster und Türrahmungen und überall säumen Bougainvillea den Weg. Die mächtige Burg stammt aus dem 13. Jahrhundert. Nassarie, ehemaliges Fischerdorf, Badeort und Heimat der Monsterwelle. Vor Sonnenuntergang erreichen wir Nassarie. Wir wohnen im Hotel Miramar oberhalb der Steilküste. Vom Pool reicht der Blick über das unterhalb gelegene Fischerdorf und auf den Atlantik. Im Norden grüßt Nossa Senhora de Nazaré oberhalb der Steilküste. Diese Kirche besuchte Vasco da Gama vor seiner ersten Reise nach Indien und ein zweites Mal nach der glücklichen Heimkehr, um der Mutter Gottes für ihre Hilfe zu danken. Wir nehmen im verglasten Speisesaal im ersten Stock Platz und genießen ein portugiesisches Abendessen mit Caldo Verde, gegrillten Sardinen, pikanter Blätterteigpastete und einer Käseplatte zum Abschluss. Dazu trinken wir den leichten, spritzigen Vinho Verde. Die Christusritterburg von Tomar, früherer Sitz des Templerordens. Fünfter Tag, 175 Kilometer. Nach einem kurzen Besuch am Strand mit seinen um diese Jahreszeit schon geschlossenen Strandkabinen fahren wir landeinwärts nach Tomar. Der Kreuzritter Dom Gualdim Pais kämpfte an der Seite von Alfons I. gegen die Mauren und zog dann mit dem zweiten Kreuzzug als Templer 5 Jahre nach Palästina. Nach seiner Rückkehr wurde er 1157 zum 4. Großmeister des Templerordens in Portugal ernannt. Er gründete 1160 die befestigte Klosteranlage in Tomar, die Sitz des Ordens wurde. Die Belagerung Tomars durch den Almohadenkalifen Jakub al-Masur im Jahr 1190 wehrte er ab und verhinderte so die Invasion des restlichen Landes. Der älteste Teil der gut erhaltenen und unter UNESCO-Weltkulturerbe stehenden Festungskirche ist die romanische Rotunde Charula, eine achteckige Kapelle. Nach der Auflösung des Templerordens 1312 wurde der portugiesische Christusorden Nachfolger der Templer. Die Anlage wurde umgebaut. Es kamen das gotische Kapitelhaus, der Kreuzgang der Waschungen und bis 1426 die Grabstätten hinzu. Manuel I., bedeutendster König und Großmeister des Ordens, fügte das spätgotische Südtor, die Südfassade und das manuelinische Fenster des Kapitelsaals als Sinnbild seiner imperialen Machtansprüche hinzu. Unter João I. erfolgte 1521 die Umwandlung in einen Mönchsorden und bis 1580 der Bau des Kreuzgangs Claustro dos Filipes im Stil der Spätrenaissance. Die Marienwallfahrt von Fatima. 3 Hirtenkinder hatten zwischen Mai und Oktober 1917 nahe Fatima Marienerscheinungen. 1928 wurde die erste Wallfahrtskirche, die Rosenkranzbasilika, gebaut. Die neue Pilgerkirche, die Basilika der Dreifaltigkeit, wurde 2007 geweiht. Der Vorplatz ist doppelt so groß wie der Petersplatz. Jährlich kommen mehr als 5 Millionen Pilger hierher. Perfekte Harmonie, Batalha. 1385 besiegte die portugiesische Armee hier die Kastilia und sicherte für knapp 200 Jahre die Unabhängigkeit Portugals. Vor der Schlacht gegen die zahlenmäßig überlegenen Gegner gelobte der erste König aus dem Hause Avis, João I., bei einem Sieg ein Kloster zu stiften. Mit dem Bau der gotischen Kirche Santa Maria da Vittoria von Battaglia wurde unverzüglich begonnen. 1426 wurde sie fertiggestellt. Später kamen noch die manuelinischen Kapellen und der wunderbare Kreuzgang hinzu. Dieses beeindruckende Gesamtkunstwerk steht unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes und sollte auf einer Portugalreise unbedingt besucht werden. Alcobaçar beherbergte 999 Mönche. Auch unser letztes Ziel des Tages, die Zisterzienserabtei von Alcobaçar, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im Jahr 1178 war Baubeginn. Das Kloster mit der 220 Meter langen Frontseite und dem frühgotischen Innenraum war eines der größten und reichsten auf der Iberischen Halbinsel. Nach der Ordensregel lebten hier 999 Mönche, einer weniger als 1000. Durch das Gebäude wurde ein Bach geleitet bis zu einem Fischbecken in der Küche. Napoleonische Truppen plünderten 1834 die Abtei, danach begann der Verfall der Anlage. 1930 wurde das ehemalige Kloster grundlegend renoviert. Zum Abendessen sind wir wieder zurück in Nazaré. Die Heimreise. Sechster Tag, 125 Kilometer. Nach dem Frühstück brechen wir nach Lissabon auf. Wir geben den Mietwagen am Flughafen in Lissabon ab und fliegen mit Lufthansa LH4541 um 14.10 Uhr von Portugal zurück nach München. Diese Reise nach Portugal fand im Oktober 2009 statt. Ich reiste mit meiner Frau und einem befreundeten Ehepaar. Nazaré ist inzwischen international sehr bekannt geworden. Am Nordstrand gibt es ab Ende Oktober die weltweit größten Wellen mit einer Höhe von fast 30 Metern. Erst in der Saison 2011-2012 gelang es dem ersten Wellenreiter, diese Monsterwelle zu surfen. Seitdem zieht das Spektakel mehr und mehr Surfer und Zuschauer an und es wird hier der Wettbewerb Billabong XXL Global Big Wave Award ausgetragen. Die gültigen Weltrekorde wurden in den letzten Jahren alle in Nazaré aufgestellt. Es gibt einen tollen Beitrag von Arte in deren Mediathek über die Welle. Big Wave Surfen. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil. Wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.